Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. 100.000 Menschen auf den Straßen von Belgrad. Seit Monaten wird dort gegen die autokratische Regierung demonstriert. Dieser Tag aber, der war ein besonderer. Eindrücke in dieser Fazitausgabe. Aufrufe zum Boykott gegen US-Produkte gibt es seit Tagen. Aber was kann, was soll ein Boykott eigentlich erreichen? Und wie stehen wir dazu? Fragen an den Philosophen Philipp Schwind. Und ein bisschen was tun wir auch einfach fürs Wohlsein in dieser Fazitsendung. Wir schauen auf die Schmuckmesse in München und nach Magdeburg, wo eine zeitgenössische Operuhr aufgeführt wurde, Salome von Gerald Barry. Aufstand gegen Trump, der sieht seit einigen Tagen so aus, dass zum Boykott gegen US-amerikanische Produkte aufgerufen wird. Buy from EU heißt es also, kauft in Europa. Unter dem Slogan werden europäische Produkte als Alternative empfohlen. Die Fritz-Cola zum Beispiel statt eben Coca-Cola. Aber tja, wo ist da die Grenze? Zumal wenn soziale Medien zur Verbreitung genutzt werden, die ja auch überwiegend in amerikanischer Hand sind. Und ist das die angemessene Reaktion auf America First, also Europe First? Philipp Schwind ist am Telefon. Er lehrt Philosophie an der Uni Zürich. Guten Abend, Herr Schwind.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Sie haben sich mit der Bedeutung des Boykotts schon öfter beschäftigt. Es kommt ja auch immer wieder zu Boykottierungen. BDS, Kulturboykott gegen Russland. Das ist hier ja nun ein Aufruf zum Konsumboykott. Was kann der?
Damit verbunden ist immer ein moralisches Ziel. Das ist das, worum es hier geht. Ja, und das Ziel ist verschieden, würde ich meinen. Also häufig ist es so, dass Boykotte nicht mit, zumindest aus Sicht des individuellen Verbrauchers oder der Verbraucherin, nicht mit dem Ziel verbunden sind, etwas zu ändern. Das scheint von vornherein in vielen Fällen erfolglos. Nicht in allen, aber in vielen. Es gibt aber auch bei vielen Leuten den Impetus, sich moralisch zu positionieren, also zu sagen, nicht mit mir. Davon möchte ich mich maximal distanzieren und dazu nutzen sie dann eben ihre Kaufentscheidungen. Man kann es in zwei Richtungen lesen. Also man kann einmal sagen, ich verzichte darauf, etwas, eine bestimmte Marke, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, weil eben damit ein bestimmtes moralisches Fehlverhalten einhergeht. Oder ich kann sagen, ich kaufe etwas, um ein moralisches Signal zu setzen, also etwas Bestimmtes. Ja? Und hier sind beide Dinge verbunden jetzt im aktuellen Fall. Also ich sage, keine Produkte aus den USA, aber eben dafür bei Europe, also dafür etwas aus Europa kaufen, nicht irgendwie aus China oder was weiß ich woher. Also es gibt ein moralisches Unwohlsein aufgrund der vielen Dinge, die gerade in den USA laufen und gleichzeitig möchte man auch Solidarität zeigen mit Europa.
Es gab in der Geschichte Boykotte, die zum Fall von Gewaltregimen geführt haben. Was haben die denn anders gemacht? Also warum waren die wirksamer, sag ich mal?
Ja, jetzt muss man zum Beispiel Apartheid Südafrika ist immer ein Beispiel, was genannt wird, ja. Und was im Falle von Südafrika anders ist, ist eine Reihe von Dingen. Zum einen war Südafrika eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft, die man viel leichter treffen konnte, ja. Das andere war, dass der Fokus viel klarer war. Es ging beim Boykott von Waren aus Südafrika eben um die Apartheid. Und jetzt ist es unklar, was genau der Grund ist. Sind es die Zölle, ist es der Umgang Trumps mit Zelensky, ist es Musks Rolle in der Regierung oder viele andere Dinge. Das ist unklar, dann auch das Ziel ist unklar. Also was soll eigentlich erreicht werden, dass Trump ein anderer wird, dass eine andere Regierung gewählt wird mit Blick auf was genau soll sich etwas verändern. All das ist ja nicht genau definiert. Und ich glaube, diese Faktoren führen dazu, dass absehbar diese Form des Boykottes, was die kausale Wirksamkeit angeht, ins Leere laufen wird.
Ist ja auch heutzutage gar nicht mehr leicht, sich da auf die richtige, in Anführungszeiten, Seite zu schlagen. Mit einem Tesla war man ja moralisch gesehen vor 10 Jahren noch gut dabei, sag ich mal. Das ist jetzt auch vorbei.
Genau, also es gibt nämlich noch eine weitere Dimension von diesem Ethical Consumerism. Man möchte nämlich etwas auch signalisieren gegenüber den eigenen Mitmenschen im eigenen Umfeld. Das nennt man Virtue Signaling. Und das hängt natürlich immer davon ab, was gerade in Mode ist oder welche Themen als wichtig erachtet werden. Ist es das Elektroauto, was man eben kauft oder die technologische Offenheit, die man damit zur Schau stellt, oder ist es dann der Besitzer, den man meiden möchte? Das zeigt, dass Boykotte ein wirklich komplexes Feld sind, die sich nicht reduzieren lassen auf den Wunsch, irgendwie etwas zu ändern, sondern das hat soziale Dimensionen, das hat moralische Überlegungen dahinter, wo verschiedene moralische Gründe eben gegeneinander stehen und wo es dann zu einer Abwägung kommen muss.
Ja, ich sag mal so, im Vergleich zu einem Konsumgüterboykott hat ja vielleicht auch ein Aufruf zum kulturellen Boykott mehr Relevanz. Also man erreicht zumindest recht schnell Aufmerksamkeit, wenn man eine, ich sage jetzt mal, Anna Netrebko boykottiert, und man löst eben auch schnell Debatten aus, wenn man Künstler und Künstlerinnen auslädt. Das ist ja auch ein Boykott. Also die falsche Meinung zu haben, zum Beispiel zum Gaza-Krieg, kann dann eben auch zu einem Boykott führen, und das ist dann ja auch überhaupt nicht mehr harmlos.
Genau, also man kann natürlich die Wirksamkeit steigern, indem man sich auf kleinere Ziele stürzt, aber das, finde ich, ist auch nicht unproblematisch, weil man dann eben diese kleinen Ziele, die man sich raussucht, in Sippenhaft nimmt. Ja, also
mit kleinen Zielen meinen Sie jetzt Einzelpersonen?
Genau, also angenommen Anna Netrebko, wenn man die eben dazu bringt, nicht mehr aufzutreten, also das ist ja gut und schön, das hat ja auch Erfolg gehabt, aber man verliert dadurch eben das große Ziel auch aus den Augen. Also ich glaube nicht, dass man damit eine Invasion Russlands stören kann. Also entweder das ganz große Ziel, aber dann ohne Aussicht auf Erfolg, oder kleine Ziele, die man dann erreichen kann, aber die wirklich wenig ausrichten auf das Ganze gesehen.
Hat denn so ein kultureller Boykott überhaupt eine Berechtigung?
Kann es durchaus haben, würde ich meinen. Es hängt immer sehr vom Kontext ab. Also unsere Konsumerentscheidungen, die stehen ja nicht im luftleeren Raum. Damit bringen wir auch zum Ausdruck, was wir schätzen und womit wir uns assoziieren. Und nehmen wir jetzt mal so einen Kulturboykott. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn es einen einzelnen Künstler oder eine einzelne Künstlerin gibt, die etwas völlig Unvertretbares sagt im moralischen Bereich, dass ich sage, ich setze mich in kein Konzert und genieße deren Stimme oder andere Fähigkeiten und ignoriere, dass sie eben etwas ganz Schlimmes, Verwerfliches gesagt hat, dann finde ich, hat das durchaus seine Berechtigung. Also man muss sich dann vielleicht freimachen von der Vorstellung, dass sich damit etwas erreichen lässt in der Welt, aber es bringt zumindest zum Ausdruck, dass man sich nicht assoziieren möchte mit einer bestimmten Sache.
Als der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, da hat sich ein Großteil der, sage ich mal, der Kulturszene, auch großer Museen in Deutschland, abgewandt, Kontakte abgebrochen zu russischen Museen und gesagt, aha, lass uns doch jetzt mal stattdessen Verbindungen in die Ukraine aufbauen. Das haben wir ja auch sträflich vernachlässigt all die Jahre. Dennoch kann man sich natürlich fragen, ob ein Kontakt halten, gerade im Bereich der Kultur, nicht auch irgendwie nützlich und hilfreicher sein kann als das Gegenteil.
Ja, da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Zumal ja die Kulturschaffenden häufig nicht für das Fehlverhalten, das anders des Gottes gewesen ist, verantwortlich gewesen sind. Also was hat ein russisches Museum zu tun mit den Taten Putins? Das muss man sich fragen, und das ist dann auch, geht dann auch wieder auf die Frage zurück, wie wohlfeil und billig ist es vielleicht, ist es, sich ein kleineres Ziel zu suchen, das man erreichen kann und wo man dann nach außen auch signalisieren kann, da haben wir etwas gemacht, aber was eigentlich nichts bringt. Und gerade im kulturellen Bereich hat sich ja immer wieder gezeigt, dass sich Gesellschaften von innen verändern und man eigentlich diese Bereiche eher stärken sollte.
Herr Schwind, würden Sie sagen, heutzutage ist man mit Boykotten schneller bei der Hand?
Ja, ich würde sagen, es gibt heute nochmal eine verstärkte Erregungsdynamik, auch durch die sozialen Medien. Es gab mal eine Zeit lang diese Tendenz, für alles mögliche Unterschriftenlisten online zu zirkulieren. Das scheint nachgelassen zu haben. Und heutzutage sind wir vielleicht schneller dabei, zu Boykotten aufzurufen. Das sind vielleicht auch Zeichen der Hilflosigkeit, weil man zum einen nichts tun kann und zum anderen etwas sehr gerne tun würde.
An dieser Stelle würde ich sagen, gutes Schlusswort, Herr Schwind. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Theater Magdeburg pflegt einen mutigen Umgang mit neuer Musik. Im Mai gibt es ein ganzes Festival für zeitgenössisches Musiktheater. Momentan ist eine Oper der Komponistin Sarah Kirkland-Snyder zu sehen. Und heute Abend wurde eine neue Salome-Oper des irischen Komponisten Gerald Barry uraufgeführt, die ebenfalls wie die Salome von Richard Strauss auf ein Stück von Oscar Wilde zurückgreift. Barry hat dort in Magdeburg auch schon mal seine Oper Alice in Wonderland gezeigt, ist also nicht ganz unbekannt. Für uns auf der Uraufführung war der Kritiker Georg Kasch. Guten Abend.
Hallo.
Was ist das denn für eine Oper?
Barry hat in seinem Libretto Wildes Stück stark kondensiert und ironisiert. Also Salome verliebt sich zwar auch hier völlig rätselhafterweise in Johannes den Täufer und verlangt später seinen Kopf, aber der König bittet Salome hier nicht zu tanzen, sondern auf einer Schreibmaschine zu tippen, und zwar ein Kunstmanifest von Oscar Wilde. Und das Orchester kommentiert das Geschehen nicht nur musikalisch, sondern ruft und singt auch ganze Sätze in die Handlung rein. Und so schräg muss man sich dann auch die Musik vorstellen. Also die klingt in etwa so, als hätte jemand das Musikmaterial aller Opern in den Teilchenbeschleuniger gesteckt, neu arrangiert und mit einem Schuss Pop abgeschmeckt.
Ja, das klingt tatsächlich ganz anders als Richard Strauss. Und wenn Sie das so beschreiben, scheint diese Oper ja auch wahnsinnig aufgeladen zu sein, eben mit mehr als nur mit dieser Geschichte von Salome.
Genau, aber was eigentlich Barry damit vorhat, das versteht man leider nicht so ganz. Also es gibt wahnsinnig viele Bezüge, es gibt Zitate, es gibt die schöne blaue Donau, es gibt eben diesen ganzen Kunstdiskurs. Aber was er uns damit genau erzählen will, jenseits von einer Ironisierung, von einer Dadaisierung, das wird mir ehrlich gesagt nicht ganz klar.
Mhm. Inszeniert hat die Uraufführung der Magdeburger Intendant Julien Chavard. Wie sieht das denn aus?
Genau so schräg, wie es klingt. Also die Figuren, die tragen fast alle von Tarotkarten inspirierte, so mittelalterliche Glam-Kostüme. Die könnten so direkt auf einem Modelaufsteg laufen. Nur Johannes der Täufer, der hier einfach der Gefangene heißt, der sitzt als neonfarbene Rokoko-Charge auf einer Wolke und der kräht von oben seine Vision herunter, so ein bisschen wie schlechte Witze. Das ist wirklich alles sehr, sehr schön gemacht.
Sehr schön gemacht. Und dieses schön gemacht ist wahrscheinlich das auch, was das Magdeburger Publikum anzieht. Weil, wie ich es schon gesagt habe, es scheint ja nicht fremd zu sein, dass man sich dort an so zeitgenössische Kompositionen heranwagt.
Genau, das hat sehr freundlich reagiert. Es sind ein, zwei Leute rausgegangen, aber das war wirklich sehr, sehr wenig. Und die haben am Ende wirklich sehr, sehr freundlich, manchmal auch begeistert applaudiert. Und das wird sicherlich auch an den Sängerinnen gelegen haben, weil die waren wirklich sehr, sehr überzeugend. Das sind ja teilweise komponierte Hochseilakte. Und vor allem Alison Scherzers Salome und Amy Nye Farrahs Königin, die ragen heraus mit so glasklaren Höhen. Und dann gibt es einmal ein Wahnsinnsduett, wo die beiden sich da so in so Astralhöhen miteinander ins Gehakele kriegen. Oder es gibt so einen herrlichen Heul- und Schreianfall der Königin, der so ganz, ganz fein hochrhythmisch komponiert ist. Aber auch äußerst beeindruckend ist Timur als König, der hat so einen ganz wendigen Tenor bis hoch ins Falsett. Und der Dirigent Jerome Kuhn, das ist ja so ein neuer Musikexperte, und der hat schon etliche Opern von Gerald Barry erarbeitet. Und entsprechend souverän klingt das Orchester, auch wenn die arg geforderten Blechbläser manchmal echt zu kämpfen haben.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, musikalische Leistung handwerklich gut umgesetzt, aber in seinen Ursprüngen, was die kompositorische Idee betrifft, hat sich das Ihnen nicht ganz erschlossen, ja? Oder was ist
ja
das Fazit?
Das Fazit wäre, es ist ein Abend, der ist so eine Fußnote zu diesem ganzen Salome-Komplex. Es gibt ja schon andere Opern und andere Auseinandersetzungen mit diesem Salome-Komplex, nicht nur Strauss. Und da ist es wirklich eine schöne Fußnote, und zwar eine sehr, sehr komische.
Georg Kasch über die Salome-Uraufführung in Magdeburg, die Oper von Gerald Barry. Die wird das nächste Mal am 23. März aufgeführt. Seit vielen Monaten protestieren Menschen in Serbien gegen Korruption und gegen die serbische Regierung. Das war auch hier bei Fazit schon Thema. An diesem Wochenende aber scheinen sich die Proteste zuzuspitzen. Über 100.000 Demonstranten und Demonstrantinnen aus dem ganzen Land kamen in Belgrad auf den Straßen zusammen. Längst hat sich die ursprünglich studentische Bewegung auf ganz andere Bevölkerungsschichten ausgeweitet. Barbie Markovic, Gewinnerin des Leipziger Buchpreises, es war Anfang Februar hier bei Fazit geradezu euphorisch.
Ich empfinde es als tatsächlich eine der seltenen positiven Entwicklungen in der Welt, die ich live erleben konnte. Möglicherweise kann ich sagen, es ist eine Revolution, die dort passiert. In diesem Fall, und das ist wirklich für mich nicht üblich, empfinde ich Hoffnung.
Ja, und heute war auch die Slawistin und freie Journalistin Feline Bickert in Belgrad auf der Straße. Sie beobachtet die Proteste schon lange. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie den heutigen Tag erlebt?
Ja, also ich habe heute sehr viele lächelnde, applaudierende Menschen gesehen und das in Massen. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass hier heute geradezu jeder auf der Straße war. Ein ungekanntes Ausmaß an Mobilisierung. Also ich habe so etwas noch nicht erlebt. Und uns liegen noch keine Zahlen vor, aber das Zentrum war der, die Menschen waren wirklich auf allen Straßen. Und diese Initiative der jungen Menschen, die ist anrührend und man sieht viele Menschen, die auch weinen, eben weil sie so angerührt sind von dieser Mobilisierung.
Mhm. Und wenn Sie sagen, alle waren auf der Straße, wer ist das? Weil diese Proteste, die sind ja mal auch von den Universitäten, haben sie ihren Ursprung genommen, aber haben ja jetzt doch weitere Teile der Bevölkerung erfasst.
Genau, das ist wahr. Also allen voran sind es die Studierenden, aber im Laufe der letzten ein, zwei Monate, wenn nicht sogar drei Monate, also wirklich seit Januar, haben sich auch andere Bevölkerungsschichten angeschlossen. Das waren zuerst natürlich die Professorinnen, Lehrerinnen, Schülerinnen, also das Bildungswesen. Und dann kamen auch vereinzelt Gewerkschaften hinzu, die Landwirte, die hier auch eine große Rolle spielen. Und auch die Bikerie, wie man sie nennt, also die Biker oder auch sogar Veteranen. Also es ist ein wirklich breites Feld bis hin in patriarchale Strukturen.
Sie selbst beobachten die Situation mit Abstand, also als Journalistin, als Reporterin oder sind Sie ja aktivistischer Teil?
Nein, ich bin nicht aktivistischer Teil. Auch wenn ich Zugang zu Fakultäten habe und auch mit Studierenden in den Fakultäten sprechen konnte. Das hat den Hintergrund, dass ich hier selbst vor 3 Jahren studiert habe und deswegen Studierende, Professorinnen, aber auch die Universitäten recht gut kenne. Und genau, also es geht hier irgendwie um beides. Das sind junge Menschen, die alle nach 2000 geboren sind und die eben im Unterschied zu ihren Eltern die 1990er Jahre und die jugoslawischen Zerfallskriege so nicht erlebt haben und die nun dieses autokratische Regime vom Präsidenten Alexander Vucic, um es ganz knapp zu sagen, satt haben. Und ich höre in diesen Tagen immer wieder, es gibt kein Zurück.
Leider ist an dieser Stelle das Telefonat abgebrochen und wir haben mehrmals versucht, die Verbindung wieder aufzubauen, was uns nicht gelungen ist. Aber Feline Bickert hat uns dann per WhatsApp noch einige Antworten geliefert. Wie, Feline Bickert, konnten die Demonstrationen denn überhaupt seit November so groß werden? Ist es ein Wunsch nach mehr Freiheit, nach mehr Demokratie?
Ja, absolut. Ich würde sagen, genau, hier geht es um Demokratie. Hier ging es die ganzen letzten Tage um ganz konkrete politische Ereignisse und Forderungen, etwa am 7. März der Generalstreik, der ausgerufen war für einen Tag, am 8. März der Internationale Frauentag, wo Arbeiterinnen sich mit Studentinnen zusammengetan hat für feministische Forderungen, aber auch für Gleichberechtigung von LGBTQI-Personen. Am 9. März jährte sich der Tag aus dem Jahr 1991, als erstmals in Belgrad die Panzer auf den Straßen zu sehen waren. Da geht es jetzt hier um einen anderen Protest, aber eben auch einen wichtigen studentischen Protest, der hier immer wieder verglichen wird mit dem heutigen. Dann natürlich der 12. März, an dem die Ermordung des damaligen demokratischen Premierministers Zoran Djindjic 2003 passierte, der an keinem anderen Tag als heute, nämlich am 15.03. beerdigt wurde damals. Also diese Tage sind hoch symbolträchtig und sie sind auch hochpolitisch. Deswegen, es geht hier um Demokratie und es geht, und das würde ich gerne anfügen, es geht auch um ein Leben in Würde. Es geht darum, dass man mit guter Ausbildung oder mit gutem Studienabschluss eine Chancengleichheit besteht, dass eben nicht über Korruption oder gute Kontakte zur sogenannten serbischen Fortschrittspartei, der Regierungspartei, dass man nur auf diesem Wege begünstigt eine Karriere hier vor Ort machen kann, dass die meisten jungen Menschen auch außer Landes gehen müssen, also oft ins westliche, dann europäische Ausland. Sie wollen jetzt hier sozusagen ihre eigene Zukunft bauen. Und da geht es dann auch nicht zuletzt um soziale Aspekte. Ich denke, sozialökonomische Aspekte spielen hier auch eine Rolle, denn 30%, also letzte Studien haben gezeigt, dass 30% der serbischen Bevölkerung von Armut bedroht sind. Das bedeutet ganz konkret, dass diese 30% nicht genug Geld haben für 3 Mahlzeiten am Tag. Also hier kommt sehr viel zusammen. Es ist im Kern eine politische Bewegung, ja, aber sie ist vor allem getrieben von diesem, was ist ein Leben in Würde?
Haben Sie auch kreative Formen des Protests beobachtet?
Ja, genau, absolut. Ich würde sogar sagen, dass diese Proteste vor allem Proteste sind, die mit Kreativität funktionieren. Und das ist dann auch ein Aspekt, der mich besonders als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin interessiert. Also wie drückt sich das in Sprache und in Symboliken aus? Und ganz zentral ist dabei Ironie, Witz und Verballhornung. Also ein Beispiel von heute. Eine Studentin hat ein Plakat getragen mit der bekannten Werbefigur Meister Propper, der Haushaltsreiniger, den wir alle kennen, aber stattdessen, dass dort Meister Propper zu sehen war, war dort Meister Miloš Vučević, der also jetzt nun schon zurückgetretene Premierminister, zu sehen. Und das ist ein sprachliches Spiel, denn wenn man auf Serbisch Propau sagt, das klingt fast wie Propper und liest dann sozusagen das serbische lesende Auge mit. Wenn man also Propau sagt, dann steht das für Scheitern. Und wer also dann dieses Plakat sieht mit dem ehemaligen Premierminister drauf statt der bekannten Werbefigur, der liest also Mr. Gescheitert.
Und was glauben Sie, wird Vučić zurücktreten?
Keiner weiß, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickeln wird. Die meisten sprechen auch mit Sorge über die heutige Nacht, denn man befürchtet doch hier, dass es noch zu Ausschreitungen kommen kann. Bisher gab es heute jedenfalls nur kleinere, in Anführungsstrichen, Ausschreitungen, etwa als Anhängerinnen von Alexander Vučić, dem Präsidenten, Flaschen und Steine auf die friedlich demonstrierenden Studierenden geworfen haben. Es gab auch gestern mehrere Verhaftungen von Oppositionellen, das sind nicht Studierenden, aber dennoch, das gehört alles zusammen, von Oppositionellen sowohl in Belgrad als auch in Novi Sad und anderen Städten. Es passiert hier viel, es wird viel berichtet, von Minute zu Minute können sich Ereignisse und Informationen ändern, aber dennoch bleibt mein Eindruck, es gibt kein Zurück mehr. Das ist jedenfalls das, was die Menschen hier sagen. Und auch wenn gewissermaßen heute ein Höhepunkt der Proteste erreicht ist, dann scheint mir doch, dass hier etwas passiert ist, was irreversibel ist.
Die Journalistin Filine Bickert über die Massenproteste in Belgrad, wo sie seit 10 Tagen die Situation beobachtet. Wie gesagt, wurde unser Gespräch abgebrochen und sie hat die Fragen kurz vor der Sendung per Sprachaufnahme zugeschickt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Theaterpreis Berlin geht in diesem Jahr an den Regisseur Christopher Rüpping. Das wurde am Donnerstag bekannt. Der Preis wird ihm im Mai im Rahmen des Berliner Theatertreffens verliehen. Heute äußerte sich Rüpping hier im Deutschlandfunk Kultur zur Situation der Theater, von denen einige angesichts der Kürzungen im Berliner Kulturetat in ihrer Existenz gefährdet seien. Die Verleihung des Theaterpreises an ihn sei auch eine Chance, auf diese Situation hinzuweisen.
Ich als Regisseur habe nie die Möglichkeit, mit den Politikern in einem Raum zu sein. Das passiert einfach nie so bei mir. Und das hier ist eine Gelegenheit. Und es geht um die Frage, dieses Theater, was seitens dieser Kürzung so massiv gefährdet ist, ein bisschen zu feiern und zusammen zu erleben. Aber für mich als Preisträger ist es natürlich eine Herausforderung, wie ich das navigiere. So ganz sicher bin ich mir auch noch nicht. Ich bin sehr zwiegespalten, was es bedeutet, in dieser Zeit diesen Preis zu bekommen.
Der Regisseur Christopher Rüpping. Tate Gallery. Hinter diesem Namen verbergen sich 4 hochkarätige Kunstmuseen in Großbritannien. 2 in London, 1 in Liverpool und ein weiteres in Cornwall. Jetzt hat die angesehene Kulturinstitution bekannt gegeben, dass sie 7% ihres Personals streichen wird. Damit wolle sie ein während der Pandemie entstandenes Finanzierungsdefizit beheben, berichtet der Guardian. Etwa 40 Stellen seien von den Kürzungen betroffen. Zugleich will sich die Tate bemühen, mehr Publikum anzuziehen. Während die Zahl der britischen Museumsbesucher und Besucherinnen wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht habe, gebe es immer noch weniger Publikum aus dem Ausland. Dag Solstad, eine der wichtigsten literarischen Stimmen Norwegens, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das meldet die norwegische Zeitung Verdensgang und beruft sich dabei auf die Verlegerin des Autors. Dag Solstad, ein bekennender Kommunist, wurde 1941 geboren und gab sein literarisches Debüt Mitte der 1960er Jahre. Der Romancier experimentierte mit verschiedenen Stilen und stand für eine neue norwegische Literatur. Später wandte er sich dem Sozialroman zu. Auf Deutsch liegen von Dag Solstad unter anderem die Bücher »Scham und Würde« und »Professor Andersens Nacht« vor. Stierkämpfe, ja oder nein? Darüber wird in Mexiko seit langem gestritten. In Mexiko-Stadt will die lokale Regierung nun Stierkämpfe nicht abschaffen, aber ihre Grausamkeit verringern. Die Tötung der Tiere und die Verwendung scharfer Gegenstände wie Lanzen und Schwerter, mit denen Stiere gequält werden, sollen verboten werden. Die linke Bürgermeisterin Clara Brugada lancierte ihren Vorschlag nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten zwischen Stierkampfveranstaltern und Tierschützern. Die Stierkampfunternehmer lehnen die Initiative ab. Sie sind der Meinung, dass der Verzicht auf das Töten der Stiere zum allmählichen Verschwinden der Stierkampftradition führen wird. Über den Gesetzesvorschlag soll kommende Woche das Stadtparlament abstimmen. Es gibt aktuell noch 7 Länder, in denen Stierkämpfe stattfinden. Neben Mexiko sind es Ecuador, Spanien, Frankreich, Portugal, Peru und Venezuela.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
München ist in diesen Tagen die Stadt des Schmucks. Alljährlich seit 1959 findet dort die Sonderschau Schmuck München statt, das sogenannte Gipfeltreffen des Autorenschmucks, bei dem dann auch noch der Oscar des Schmucks verliehen wird, der Herbert-Hoffmann-Preis. Zudem hat die neue Sammlung, das Museum für Design in München, eine Sonderausstellung zu Warwick Freeman eröffnet, einem der großen Schmuckkünstler der Gegenwart. Julie Metzdorf hat sich für Fazit ins Getümmel gestürzt. Guten Abend.
Guten Abend.
Von der Schmuck München habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört. Es scheint aber doch ein wichtiges Ereignis zu sein, wenn es sie schon so lange gibt. Wahrscheinlich eher auch etwas abseits der Wahrnehmung, ne?
Also Sie sind nicht die Einzige, die noch nie was davon gehört haben. Ich finde es total schade und es wundert mich von Jahr zu Jahr immer wieder. Es gibt auch wirklich große Kunstliebhaber, die trotzdem noch nichts davon wissen. Abseits der Wahrnehmung, also ich sag mal, in München kann man es schon bemerken. Es sind immer wieder Menschen in der U-Bahn oder auf der Straße zu sehen mit relativ großen Schmuckstücken. Unter anderem treffen die sich dann auch miteinander in der U-Bahn zufällig und dann gibt es ein großes Hallo, was hast du denn da an? Und dann spricht man sofort die anderen auf die Namen der Künstler an, weil es wiedererkannt wird. Also hier in München kann man es bemerken, dass gerade Schmuck München stattfindet.
Und wenn er jetzt in der ganzen Stadt so an allen möglichen Orten Schmuck präsentiert wird, ist es dann auch, ich sag mal, eine erhöhte Sicherheitslage? Also da gibt's ja dann auch ordentlich was abzuräumen. So stellt man sich das zumindest vor.
Nee, das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also vielleicht muss man einmal kurz klären, über was wir sprechen, wenn wir Schmuck sagen. Es geht jetzt nicht um große Klunker und Diamanten von hohem Wert oder schweres Goldgehänge, das würde man auch in feinerem Zustand Juwelierschmuck nennen.
Aha.
Und wenn hier jemand Schmuck sagt, dann ist ein Schmuck mit einer künstlerischen Aussage gemeint. Also es sind eigentlich tragbare Kunstwerke, die auch aus ganz anderen Materialien sein können. Also ich war gestern Abend in der Pinakothek der Moderne in der neuen Sammlung. Da haben Studierende der Kokmin University in Seoul ausgestellt und da gab es die verrücktesten Materialien. Also Eierschalen war noch mit das Normalste. Es gab Mondfischschuppen und dann Broschen daraus gebracht. Sehr beliebt ist zurzeit Hinoki, das ist die japanische Zeder. Das ist zum Beispiel auf der Schmuckschau etwas zu sehen. Das kann man so bürsten und ausfransen. Dann sieht das aus wie Getreide im Wind. Also das sind eigentlich Holzfasern. Also das ist nur nichts, wo der Dieb sofort drauf anspringt.
Weil ich ja auch diesen Begriff des Autorenschmucks schon in den Raum geworfen habe. Also hat das den Anspruch, so, ich sag mal, über das Dekorative, über das Angewandte hinauszugehen oder vielleicht auch besonders innovativ und experimentell zu sein?
Genau, alles zusammen. Also Autorenschmuck muss man kurz klären. Der Begriff hat sich leider nicht so richtig durchgesetzt. Deshalb sagen wir jetzt immer einfach nur noch Schmuck oder künstlerischer Schmuck. Manche sprechen auch von zeitgenössischem Schmuck, aber das ist Juwelierschmuck ja von heute auch. Die Übergänge sind fließend. Also das ist ja auch keinesfalls verboten. Im Gegenteil, es gibt auch Stücke aus Gold tatsächlich hier. Also mir fällt gerade eins ein aus der Schmuck München, also direkt auf der großen Ausstellung auf der Messe, der Internationalen Handwerksmesse, ist zum Beispiel ein Stück einer Japanerin. Das ist ein goldener Ring, der ist relativ grob gehämmert. Also man sieht noch so die Spuren. Und da, wo sonst ein Stein sitzt, wächst ein kleines Bäumchen nach oben und da sind Glöckchen dran, die auch klingen. Das heißt, es geht darum, nicht nur über die Augen und über eine optische Wirkung eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern auch ein bisschen über die Akustik.
Das Besondere, wenn man das jetzt so mal als Kunstwerk betrachtet, ist ja, dass der Schmuck immer einen Träger oder eine Trägerin hat, ne? Der Mensch.
Ganz genau. Genau, das ist vielleicht wirklich der Unterschied zu einem Kunstwerk, das an der Wand hängt oder auf einem Podest steht. Schmuck findet am Körper statt und deshalb funktioniert er eigentlich auch in Vitrinen überhaupt nicht, wie zum Beispiel dieser Glöckchenring. Also man soll ihn tragen und es passiert auch was durch die Bewegung, wenn das Licht einfällt auf die Metalle, dann geraten Dinge in Bewegung und der Körper spielt eine große Rolle und vor allem auch die Identität des Trägers. Also jedes Schmuckstück, egal welcher Art, ob es künstlerisch oder traditionell, trifft ja eine starke Aussage. Oft ist es ein Stück Gruppenzugehörigkeit. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich mir eine Perlenkette ummache und damit ins Büro gehe oder vielleicht eine Sicherheitsnadel durchs Ohr jage. Also das sind sofort Gruppenzugehörigkeiten, auch Klischees tatsächlich werden damit erfüllt. Und ich kann damit aber als Träger arbeiten. Es gibt zum Beispiel ein Stück hier auch auf der Schmuck von einem jungen Tschechen. Das ist aus einer Porzellankanne gearbeitet. Das ganze Stück, es gibt kein zweites Material, finde ich technisch sehr spannend. Der hat also die Kanne, die vorhanden war, genommen. Die hat ein blaues Blümchenmuster. Und er hat die Tülle ausgeschnitten, also das Fachbegriff für den Ausguss, würde man vielleicht heute sagen. Und es ist wirklich erstaunlich, das ist jetzt dann der Anhänger. Die Kettenglieder sind auch aus dieser Kanne geschnitten und es schaut aus wie ein irrigierter Penis. Jetzt ist einem das vorher nie aufgefallen, dass eine Teekanne diese Form hat. Aber wenn ich das so ausschneide und so trage, dann ist das natürlich eine Wahnsinnsaussage. Und auch Mut gehört immer dazu, das zu tragen. Und durch das Blümchenmuster hat es aber auch einen großen Witz und gewinnt so eine historisch häusliche Note. Das finde ich eigentlich total schönes.
Lassen Sie uns noch einen kleinen Blick werfen auf diese Ausstellung in der neuen Sammlung mit Werken von Warwick Freeman. Wie reiht dieser Künstler aus Neuseeland sich da ein?
Also Warwick Freeman ist tatsächlich ein großer Name in der Schmuckszene. Er kommt aus Neuseeland und ist ein sogenannter Pākehā, also er ist ein Nachfahre der europäischen Siedler und Einwanderer. Und er geht aber sehr subtil, sehr umsichtig mit den verschiedenen Kulturen um. Also er arbeitet auch mit den Kulturen der Maori und des Pazifikraums insgesamt und benutzt zum Beispiel die Materialien, die dort vor Ort sehr typisch sind oder geht mit Ritualen um. Ich sag mal, da sind Riesenschnecken, die irisierende Innenhaut oder eine ganz dicke Perlmuttschicht, aber auch ein Vulkangestein, das man so hier gar nicht kennt, ein grüner Stein aus Neuseeland. Und was er formal macht, er sucht nach Zeichen, die auf der ganzen Welt verstanden werden. Also das Herz zum Beispiel oder Stern. Oder auch eine Hand zum Beispiel. Und er wandelt die aber so um, dass es doch eine sehr eigene Hand ist. Also jede aus der Schmuckszene erkennt sofort ein Schmuckstück mit einer Hand von Robert Freeman. Und was ich bei ihm besonders schön finde, ist, er verbindet damit die Kulturen. Und das ist eigentlich auch der Ursprung der Schmuck gewesen, die 1959 gegründet wurde, wirklich in dem letztlich Documenta-Geist, kurz danach gegründet, 59, Documenta war 55, dass man Deutschland wieder nach außen auch vermitteln wollte, über Kunst und Kultur ein offenes Bild von Deutschland zeigen wollte in der Nachkriegszeit. Und das mit dieser Schmuckschau wirklich gelungen, die also seit 1959 regelmäßig hier stattfindet.
Julie Metzdorf über die Schmuck München und den neuseeländischen Designer Warwick Freeman. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Juni in der neuen Sammlung in München zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern.
Mephisto von Klaus Mann ist in die Literaturgeschichte eingegangen und es scheint, als erlebe dieser Stoff momentan ein neuerliches Revival. Es geht um Treue und Verrat, es geht um Werte, die man vertritt oder eben aufgibt, wenn es brenzlig wird, so wie es die Hauptfigur tat, der Schauspieler Hendrik Höfgen, beziehungsweise im wirklichen Leben der Mann, den diese Figur versinnbildlicht hat, nämlich Gustav Gründgens, als die Nazis die Macht ergriffen. An vielen Theatern wird der Stoff jetzt wieder ins Programm gehoben. Woran das liegt, das hat Stefan Keim erfragt.
Das Theater braucht mich und jedes Regime braucht das Theater. Und kein Regime kommt ohne mich aus.
Was der Starschauspieler Hendrik Höfgen hier sagt, klingt heute etwas übertrieben. Aber als es weder Fernsehen noch Internet gab, spielte das Theater eine sehr wichtige Rolle in einem Staat. Gleichzeitig kann der Bühnenruhm schnell wieder vorbei sein, wenn man sich mit den Mächtigen überwirft. Hendrik Höfgen, der sich vorher in linken Kreisen bewegt und auch kritisches Kabarett gemacht hat, entscheidet sich für die Karriere. Klaus Mann porträtiert hier böse und pointiert seinen einstigen Freund Gustav Gründgens. Und auch die Nazi-Größe Hermann Göring ist deutlich zu erkennen. Der verlangt, dass Höfgen, frisch zum Intendanten gekürt, Menschen, die nicht zur herrschenden Ideologie passen, rauswirft.
Damit die deutsche Sprache, die deutsche Kultur und das deutsche Theater nicht länger vergiftet werden. Verstehen Sie mich?
Jawohl.
Das sind Ausschnitte aus der Wuppertaler Inszenierung von Klaus Manns Mephisto.
Aber es kommen bei uns keine Hakenkreuze vor, es kommt keine nationalsozialistische Uniform vor. Das Ganze spielt einfach nur erstmal in einer modernen, einer zeitlosen Kantine. Also modern in dem Sinne, dass eine Kaffeeautomat auf der Bühne steht.
Thomas Braus, der Intendant des Wuppertaler Schauspiels, erzählt, dass sich Regisseur Nicolas Charot sehr auf den Originaltext konzentriert hat.
Es ist alles Klaus Mann. Wir haben keine Fremdtexte und wir haben natürlich auch im Probenprozess darüber diskutiert, aber diese Rückmeldung haben wir auch von ZuschauerInnen bekommen. Manche haben uns gefragt, sind das wirklich alles Klaus-Mann-Texte? Sind die nicht aus der heutigen Zeit? Das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass man sagt, nein, sie sind nicht aus der heutigen Zeit, aber sie könnten in der heutigen Zeit teilweise geschrieben sein. Das ist das Besondere.
Die Kultur in Zeiten des Rechtsrucks in einer zumindest konservativer werdenden Gesellschaft hat Klaus Mann auf eine Weise reflektiert, die auch heute gültig erscheint. Thomas Braus stellt die Frage:
Wie abhängig ist subventionierte Kunst von Politik und wie wirkt sich das aus? Und wo lügt man sich vielleicht als Kulturschaffender manchmal in die Tasche und sagt, nein, nein, ich bin ganz unabhängig, aber ist es vielleicht doch nicht?
Denn Theater werden immer mehr nach Auslastungszahlen bewertet. Und wenn die nette Komödie mehr Publikum anzieht, sollte man vielleicht lieber eine kritische Uraufführung weglassen? Vor dieser Frage stehen gerade viele IntendantInnen.
Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler.
Hendrik Höfgen weist jede politische Verantwortung von sich. In Wuppertal tritt er bescheiden auf, ohne weiß geschminktes Mephisto-Gesicht, wie man es aus dem Film mit Klaus-Maria Brandauer kennt. Thomas Schmauser, der die Rolle an den Münchner Kammerspielen verkörpert, klingt deutlich wuchtiger.
Barbara, ich gehe abends in mein Theater, spiele meine Rollen möglichst gut, dann gehe ich nach Hause. Basta!
Wie verhalte ich mich in einer in die Extreme driftenden Gesellschaft? Dieses Thema treibt gerade viele Theater um Und Klaus Manns Mephisto scheint dafür der ideale Stoff zu sein. Es gibt eine Tourneeaufführung. Das Staatstheater Braunschweig zeigt Mephisto. In Heidelberg und Göttingen haben verschiedene Fassungen im April Premiere. Düsseldorf zeigt eine sehr freie und umstrittene Überschreibung namens »Man muss sich Mephisto als einen glücklichen Menschen vorstellen«. Im Bochumer Prinzregenttheater gibt es ab Ende März Mephisto für zwei Personen und in Dortmund hat der Schauspieler Harald Schweiger die Geschichte als grandiosen Monolog gespielt. Im Hans-Otto-Theater Potsdam hat Regisseur Sascha Havemann Klaus Mann selbst auf die Bühne geholt.
Wir erleben den Autor des Romans, wie er in seinem Pariser Exil eigentlich diesen Roman schreibt.
Eine Besonderheit in Potsdam, das Theater ist nach Hans Otto benannt, der Vorbild für eine Figur in Klaus Manns Roman war. Otto Ulrichs heißt er darin.
Otto Ulrichs ist der Gegenpart von Gustav Gründgens, also ein politisch engagierter Künstler, der sich in den Kämpfen, also den antifaschistischen Kämpfen dieser Zeit engagiert. Und für den die Aufgabe des Künstlers ist, dass er politisch aktiv ist und sich nicht versteckt hinter glänzenden Premieren und tollen Rollen.
So gibt es ganz unterschiedliche ästhetische Annäherungen an Klaus Manns Mephisto. Doch die Frage nach der politischen Verantwortung der KünstlerInnen steht überall im Zentrum.
Stefan Keim über die Frage, warum Klaus Manns Mephisto gerade wieder an vielen Theatern ins Programm genommen wird. Und wir hier bei Fazit kommen zur Kulturpresseschau heute mit dem Rückblick auf die Woche von Tobias Wenzel.
Kann sich das, was die Caterer liefern, auf die politischen Ergebnisse auswirken? Fragte Luana Partimo vom Spiegel mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, den Ernährungsmediziner Matthias Riedl. Ja klar, antwortete Riedl. Er empfehle empathiefördernde Ernährung. Sekundäre Pflanzenstoffe zusammen mit gesunden Omega-3-Fettsäuren und Magnesium führen dazu, dass die Empathiezentren im Gehirn größer werden, erläuterte der Mediziner und nannte Nüsse, Kürbiskerne, Vollkornbrot, Fisch und Gemüse als Beispiele. Also lieber kein Steak? Fragte die Spiegel-Journalistin nach. Matthias Riedls Antwort: Wer seinen Gegner über den Tisch ziehen möchte, der sollte am besten dafür sorgen, dass er mittags ein Steak isst und man selbst ein bisschen zurückhaltender mit dem Eiweiß umgeht. Eiweiß sättigt und beruhigt. Es macht uns gewissermaßen liberaler und weniger kampfbereit. Aber, fragte man sich da beim Lesen, müsste Markus Söder, der sich ständig beim Essen von Fleisch fotografiert, dann nicht viel friedfertiger sein, etwa den Grünen gegenüber, deren Stimmen die Union für den Schuldenpakt für Verteidigung und Infrastruktur braucht? Es ist eben nicht die Ernährung allein, die das Handeln bestimmt, sondern auch die Persönlichkeitsstruktur. Narzissten haben kein gutes Gespür für die Realität oder die Geschichte, weil sie alles nach der Wirkung auf ihr eigenes Ego beurteilen, sagt der US-amerikanische Politikwissenschaftler Joseph Nye im Gespräch mit Mladen Gladitsch für die Welt am Sonntag. Nye denkt in dem Zusammenhang an Donald Trump, daran, dass der nicht versteht, dass die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland auch im Interesse der USA liegt. Aber der Narzisst wird eben noch narzisstischer, wenn um ihn herum nur gejubelt wird und selbst die Gegner nahezu verstummen. Im Amerika dieser Tage könnte man meinen, dass die politische Opposition die Waffen gestreckt hat. Während Trumps Anhänger der Demontage des transatlantischen Bündnisses applaudieren, der Verwüstung der Bürokratie durch Elon Musk und der willkürlich erscheinenden Entlassung Zehntausender, Zitat, parasitärer Berufsbeamter und Wissenschaftler in diversen Behörden, berichtete Nina Rehfeld aus den USA für die Frankfurter Allgemeine. Während die Demokraten ihre Wähler der Kettensäge von Trump und Musk überließen, so Rehfeld, formiere sich ziviler Widerstand woanders in den USA, nämlich beim National Park Service, einer Bundesbehörde, die über Amerikas größte Naturschätze wache. Die protestiere auf einer Internetseite auch mit dem Foto einer verkehrt herum aufgehängten amerikanischen Flagge, ein Notsignal am El Capitan im Yosemite-Nationalpark. Drei Autoren der Süddeutschen Zeitung berichteten unter der Überschrift »Macht Amerika wieder kleiner« über Boykott von US-Waren, etwa in Kanada und Dänemark, also in den Ländern, die sich durch Trumps imperialistische Fantasien bedroht fühlen. Obwohl die Produkte, die Gerhard Matzig in der SZ vorstellte, garantiert keine Bestandteile haben, die in den USA hergestellt wurden? Der Krieg ist im Supermarktregal angekommen, titelte Matzig. Bei Norma gibt es jetzt schutzsichere Kleidung und einen Panikraum aus Panzerstahl. Letzterer kostet 25.559 Euro. Dafür gibt es Beschusssicherheit von Kaliber 9 mm bis zu 44er Magnum, ein Trocken-WC, ein von außen nicht erreichbares Schlüsselloch und eine Sitzbank, ging Gerhard Matzig ins Detail des Angebots. Da sitzt man dann und wartet in die Defense-Weste und im Panik-Pop-up bange darauf, dass die Russen draußen wieder gehen oder die Amerikaner endlich reinkommen, schrieb Matzig in der SZ und schloss mit dem Fazit: Es wird jetzt wirklich Zeit, dass die Bundeswehr so gut ausgestattet wird, dass wir Normalverbraucher das Gut Sicherheit nicht mehr an der Supermarkttheke eintüten müssen. Das liegt dann allerdings wohl nicht nur an der Bundeswehr, sondern auch an ganz Europa. Was in Europa leider fehle, sei eine demokratisch stark legitimierte Macht, die für alle Mitgliedsländer Entscheidungen treffe, schrieb Elisabeth von Tadden in der Zeit. Als würde er darauf reagieren, fordert der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Schaffung eines europäischen Oberkommandos, das die nationalen Armeen führe und leite. Das schließe eine gemeinsame europäische nukleare Abschreckung ein. Schaffen die Europäer das nicht, prophezeit Münkler, werden sie in der multipolaren Weltordnung, wie sie jetzt entsteht, eine vernachlässigbare Größe sein, ein Spielball der großen Mächte, die ansagen, was die Europäer tun sollten. Dann doch lieber in die Offensive gehen, jedenfalls mit dem Humor von Hans Zippert. Die Kosten für die Sanierung der Infrastruktur in Deutschland seien ein Fass ohne Boden, deutete er in seiner satirischen Kolumne für die Welt an und schlug deshalb vor, stattdessen lieber nur aufzurüsten und gut funktionierende Länder wie die Schweiz, Dänemark und Norwegen zu besetzen. Dadurch gewinnt der Staat viele, oft recht wohlhabende Steuerzahler, dazu spektakuläre Fjord- und Berglandschaften, die dann mit dem Deutschland-Ticket günstig erreichbar sind. Das neue Motto muss heißen: Einmarschieren statt sanieren.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.